Hallo und herzlich willkommen hier im Politopia Magazin auf 91,8 MHz in Frankfurt am Main. Mein Name ist Thorsten Sinning und ich habe ein Thema für euch mitgebracht, nämlich das Thema Frankfurter Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse ist die Branchenmesse für das Verlagswesen in der Bundesrepublik neben der Leipziger Buchmesse. Sie findet jährlich statt. Im letzten Jahr war sie allerdings online, weil wegen der Pandemie keine Ausstellung stattfinden konnte. 70.000 Besucher haben die Messe besucht. Das ist aber nur ein Viertel von der Besucheranzahl, die noch 2019 diese Messe besucht haben. Konkret wurde ein Mitarbeiter, ein Journalist der Taz, bedroht, mit einem Angebot Glatzenscheren, Gesichtstattoo zerstechen, keine übliche Offerte auf der Frankfurter Buchmesse. Die Verlage bemühen sich sehr bei der Präsentation ihres Programms. An den Verlagsständen liegt auch mal ein kleines Präsent. Aber der Jung Europa Verlag bietet diese Vor-Ort-Behandlung allerdings an. Nicht für alle, nicht für jeden, die an den Stand kommen, nur für mich. Das offene Angebot eines rechtsextremen Verlags ist nichts anderes als eine eindeutige Gewaltandrohung. So schreibt der Autor Andreas Speit. Andreas Speit berichtet über die Androhung von Gewalt gegenüber ihm und Andrea Röpke in einem Interview mit dem Freien Radionetzwerk wie folgt.
Natürlich haben wir beide darüber gesprochen, aber wir beide, das muss man leider so konstatieren, sind das seit Jahren ja gewohnt. Besondere ist in diesem Fall tatsächlich, dass es aus einem Spektrum kommt, das sich ja selbst als das intellektuelle Milieu inszeniert. Und gerade auf der Buchmesse ja viel Wert drauf legt, dass sie in den Diskurs eingreifen wollen, nur den vorpolitischen Raum bewegen wollen und eine Meinung unter vielen sein. Und da ist natürlich wirklich selbst entlarvend, wie sie sich dort in Szene werfen. Das ist so ein branchenschaftliches, biergeselliges Gerede in diesem Podcast, wo dann ja vermeintlich ironisch mit Kniggern und Kichern und Lachen dann darüber spekuliert wird, A, ob ich komme zur Buchmesse, B, ob ich an ihren Stand komme. Angeblich würde ich nur heimlich arbeiten. Ja, und dann überlegen sie, man könnte vielleicht einen Friseur gebrauchen und dann formulieren sie eben, dass sie mit einer Schermaschine mehr goldene Glatze im Stil der Oldschool Skinner der 80er Jahre scheren könnten und dann kniggern sie so weiter und gehen dann über und meinen, ja, dann könnte man auch ein Gesichtstattoo machen, sie hätten da auch einen Tätowierer und dann könnte man über die Stirn, so habe ich zumindest verstanden, Großdeutschland in Frakturschrift tätowieren. Und ich glaube, die beiden merkten gar nicht bei ihrem Spruch, wie selbstentlarvend dort ihre Gewalt- und Erniedrigungsfantasien sie präsentiert haben. Und das ist auch wohl einer der Gründe, weswegen in folgenden Podcasts, die jetzt bei der Buchmesse gelaufen sind, eben tatsächlich auch sie das so ein bisschen runtermoderieren. Sie seien ja gar nicht gewalttätig und gar nicht rassistisch. Und das sei doch alles irgendwie alles nur ironisch gemeint. Und wenn ich das sagen darf, das ist, ich nehme an, David Beglich wird das auch herausgearbeitet haben, das ist genau die neue Strategie. Vermeintlich sarkastisch, ironisch, witzig, ihre Position gerade in Fragen von Gewalt und Militanz zu verkleiden, um eben, ja, lustig, ironisch einerseits zu wirken und eigentlich doch, hey, alles nur Spaß, alles nur lustig. Und da kann man nur sagen, ich habe mich sofort an Klaus Teweleit erinnert. Nämlich an sein Buch, wo er sich mit dem Lachen der Täter, der Rechtsterroristen auseinandersetzt. Und das ist auch für mich genau der Punkt. Diese Zöglinge aus der Struktur von Götz Kubitschek sind hier so lachende Spaßmacher, aber in Wirklichkeit könnten sie auch, ja, grinsende Killer werden. Ja, also da sollte man sich, glaube ich, nichts vormachen. Das findet seine Hörer und Worte bleiben nur Worte. Das haben wir in den letzten Jahren deutlich gemerkt. Aber ich möchte auch nochmal daran erinnern, wir erleben statistisch gesehen in der Bundesrepublik täglich 3 rechte Straf- und Gewalttaten. Ja. Und viele, viele Menschen, die als Feinde markiert sind und sich das nicht ausgesucht haben, die nicht wie ich, weiß, männlich und wie gesagt, das Thema selbst ausgesucht haben, sind per se bedroht. Und das ist, glaube ich, auch ein Phänomen, was bei solchen Debatten nicht vergessen werden sollte. Man steht jetzt gerade im Rampenlicht, das kommt durch die etwas herausgehobene Position als Journalist, der zu dem Thema arbeitet, aber es sollte nicht überblenden, welche Gefahr für andere Menschen tatsächlich besteht und auch es zu den Übergriffen kommt. Und darum kann ich auch nachvollziehen, dass einzelne Autorinnen beispielsweise sagen, dieser Gefahr setze ich mich auf der Buchmesse nicht aus. Und hier muss man ganz deutlich sagen, die Buchmesse hat hier eine pauschale Positionierung für Meinungsfreiheit formuliert. Und ich warte immer noch seit 2 Tagen auf eine direkte Antwort auf meine Anfrage, ob mit der Androhung der Gewalt, ironisch vermeintlich, auf der Buchmesse hier nicht der Meinungskorridor von wir diskutieren überschritten worden ist. Mhm. Interessant ist, ich habe bis jetzt keine offizielle Antwort der Pressestellen der Buchmesse. Es hat 2, 3 Telefonate gegeben, auch nochmal Mails gegeben, um etwas zu konkretisieren. Aber was ist passiert? Ich habe heute eine E-Mail bekommen von der Polizei aus Frankfurt, dass offensichtlich die Buchmessenleitung sie informiert hätte, dass ich mich bedroht fühle und fragen jetzt, ob ich Strafanzeige stellen möchte. Das heißt also, die Buchmesse lässt Betroffene, in dem Fall mich, alleine stehen, gibt mir nicht mal eine journalistische Antwort für einen Artikel, der heute erscheint, beziehungsweise morgen im Print sein wird, und verlagert die Verantwortung auf die Betroffenen selber. Sie entziehen sich der Verantwortung. Und ich finde, das ist ehrlich gesagt auch ein zweiter Skandal dabei. Und es ist ja eben nicht so, dass wir, oh hoppla, auf einmal Rechte auf der Buchmesse haben. Es ist eine seit Jahren laufende Debatte bei jeder Buchmesse. Und ich bin unglaublich erfreut, wie viel Solidarität ich beispielsweise persönlich erfahren habe, aber auch wie viel Medien, aber auch Posts und so weiter tatsächlich sehr solidarisch sich zu mir gesellt haben und zu den anderen Betroffenen. Mhm. Und das sollte der Buchmesse wirklich zu denken geben. Wenn man Langeweile hat und man bei Twitter Buchmesse eingibt, Kolleginnen haben mich darauf hingewiesen, dann sind die Hits, die man findet, kaum noch zu der literarischen, publizistischen Auseinandersetzung, Debatte der Buchmesse, sondern nur noch über Rechtsextreme. Ich würde fast sagen, die Buchmesse hat ein Imageproblem. Ja, und das ist auch das Novum, was immer formuliert wird, aber jetzt steht im Raume, dass auf der Buchmesse direkt Gewalt angedroht wird.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die neue Qualität und da sollte sich schon die Buchmessenleitung überlegen, ob dieser Verlag jetzt gerade nicht eigentlich sein Präsenzrecht im Rahmen von der Meinungsdiversität verloren hätte. Mhm. Das ist im Übrigen auch die Position des Christoph-Links-Verlag, der heute auch nochmal netterweise für Andrea Röpke und mich Stellungnahme bezogen hat und auch dort von einer Buchmesse Konsequenz, wo wir seit Jahren wirklich publizieren und der auch immer wieder bereit ist, die politische Auseinandersetzung mit diesem Spektrum zu führen, ja, was wir ja auch teilweise juristisch machen.
Ja.
Du, das ist aber leider genau das Gleiche, was eben die Autorinnen erfahren haben, die jetzt abgesagt haben, ja auch erleben mussten. Mhm. Da stand ja die Buchmesse auch nicht solidarisch vor dem Falle, sondern hat ja deutlich signalisiert, ja, dann kommen sie halt nicht, aber die Diversität ist ja trotzdem gegeben. Und ich muss auch sagen, ich fand es auch ein bisschen ironisch, dass ausgerechnet Frankfurt liegt ja tatsächlich in Hessen und sich bei mir jetzt die hessische Polizei meldet, dass ich dort eine Anzeige erstatten sollte. Das fand ich natürlich im Kontext den ganzen Vorfällen mit Rechtsextremismus bei der hessischen Polizei und dem Bekanntwerden von privaten Daten eigentlich auch schon irgendwie ein bisschen spezielle Empfehlung der Buchmesse, dass man zu dieser Polizei wenden sollte.
Ja,
ja, das ist ja halt der übliche Weg. Also ich habe das dankenswerterweise durch den rechten Rand auch selbst erst erfahren. Der Podcast ist so circa fast über 50 Minuten lang und ja, da wird unglaublich viel geredet. Und man muss jetzt auch wirklich sagen, es ist eher interessant festzustellen, in was für einen selbstgefälligen, männerbündischen, elitären, vermeintlich gebildeten akademischen Kontext versucht wird, sich dort so in Szene zu setzen. Und dann kommt wesentlich später, fast am Ende, dann eben. Und natürlich wollte ich da in dem Zusammenhang dann auch gerne wissen von der Buchmesse, ob jetzt eben nicht die Grenze überschritten ist. Wenn gesagt wird, auf der Buchmesse machen wir das und das, dann ist es eben auch meiner Meinung nach eine Ankündigung, die man, auch wenn sie mit lustigen Tonfall präsentiert wird, sehr ernst genommen werden müsste. Und wie gesagt, da habe ich bisher noch gar keine offizielle Stellungnahme bekommen. Ich erwarte ehrlich gesagt mittlerweile auch nicht mehr, dass dort eine kommt. Das ist der Grund, warum ich auch für die Taz den Text natürlich schon längst fertiggestellt habe, wo ich noch mal ein bisschen auf die Frage des Lachens und der Ironisierung eingehe. Weil man muss vielleicht auch noch mal sagen, in diesem Podcast wird mein Name genannt und dann fällt Andrea Röpkes Name. Und im ersten Moment dachte ich, ach, jetzt passiert das, was in diesem Kreis immer wieder der Fall ist. Jetzt fallen sie wieder verbal über die Frauen her, die sich politisch engagieren, die journalistisch wichtige Arbeit machen, weil gerade Frauen in den letzten Jahren enorm angefeindet wird aus dem rechtsintellektuellen Milieu. Aber dieses Mal geht es dann auf einmal prompt nur gegen mich in einer bestimmten Rhetorik, dann eben auch, die ich ja schon beschrieben habe. Aber das ist tatsächlich, ja, wo ich wirklich nur sagen kann, was Kurt Tucholsky gesagt, wir sollten vielleicht eben nicht. Er macht es andersrum, aber ich deute es mal gleich so, wir sollten ihm keine Rosen auf den Weg werfen und wir sollten ihn nicht umarmen, wir sollten ihn nicht küssen, sondern wir sollten die Konfrontation suchen, die Grenzen aufzeigen und in dem Fall sagen, nicht diejenigen, die sie kritisieren, müssen fürchten und Ängste haben, sondern diejenigen, die sie kritisieren, müssten mehr Platz auf der Buchmesse bekommen. Und da müsste die Buchmesse, glaube ich, langsam auch wirklich aufhören, mit einer Umarmungsstrategie zu glauben, da etwas bewegen zu können.
Ja,
ja ganz kurz wird es da nochmal zusammengefasst. Man sieht ja auch, in der Taz gibt es ja auch eine unterschiedliche Meinung tatsächlich, wie man mit dieser Situation auf der Buchmesse umgehen soll.
Mhm.
Aber das finde ich auch einen völlig legitimen Prozess, dass verschiedene Ideen verhandelt werden.
Ja.
Das, glaube ich, ist auch für mich beispielsweise dann auch der Fall, wo ich denke, ja, das ist dann eben Meinungsvielfalt. Da kann man sich auch vielleicht ärgern und diesen und jenen Kommentar auch nicht richtig finden. Aber da wird keinem Gewalt angedroht, da wird keinem angedroht, man schert ihn und man tätowiert ihn, weil man muss das doch deutlich sagen, das hat doch gerade im Kontext des Rechtsextremismus eine große, ich sag's jetzt zynisch, historische Tradition.
Ja.
Das ist die Form der Entwürdigung. So will man seine Menschen und seine Opfer degradieren.
Mhm.
Und da merkt man eben, diese neuen Rechten, sind eigentlich genau wie die alten Rechten zutiefst im inneren Wesen völkische Nationalisten und im Stil sind sie dem Faschismus sehr nah.
Ja.
Ja, aber ich betone jetzt auch nochmal wirklich, und das ist auch ernst gemeint, also ich empfinde das natürlich als eine Bedrohungssituation. Ich weiß, dass sie Angst und Panik schüren wollen. Sie wollen uns mundtot machen.
Ja.
Sie wollen, dass wir nicht berichten. Aber das ist wirklich ernst. Ich lebe wirklich in einem Kontext, wo ich das als eine privilegierte Bedrohungssituation sehe. Das möchte ich wirklich nochmal betonen. Weil wir eben sehen, genauso das Beispiel, was du jetzt gesagt hast, offenbart das ja nochmal. Ja, dann machen Menschen nichts anderes, als zu sagen, Moment mal, das sind gerade hier die staatlichen Maßnahmen, damit die Pandemie irgendwie in den Griff bekommen wird und sie werden bedroht.
Mhm.
Und da sieht man eben auch wirklich, was ich in einem anderen Buch schon mal umschrieben habe, das ist für mich diese Entkultivierung des Bürgerlichen, des Bürgertums. Ja, dass so unglaublich schnell auf einmal Menschen aus einer aufgehetzten Stimmung heraus auch wirklich dann eben körperlich tätig werden und schon im schlimmsten Fall ja auch schon geschossen hat, wenn wir das jetzt nur auf das Querdenken überziehen.
Mhm.
Ja, also das kann ich vielleicht ganz kurz wirklich auch nur betonen, dass es da eigentlich immer wieder diese Versuche der Einschüchterung gibt, die du beschrieben hast, auch auf meine Person und auf Andrea Röppes Person und auf viele Kolleginnen auch. Aber um es ganz deutlich zu sagen, das ist doch auch ein Indiz dafür, dass wir offensichtlich einiges gut gemacht haben. Wenn sie uns so hassen, müssen und sein. Und so sollte man das auch sehen.
Mhm.
Und ich betone nochmal, andere haben alltäglich viel schlimmere Situationen ausstehen zu müssen. Da würde ich mir wünschen, dass die genauso viel Aufmerksamkeit und genauso viel Solidarität erfahren.
Mhm. Vielen Dank, Andreas.
Ja, ich danke
und
einen schönen Tag.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank und alles Gute. Ne?
Ja, danke.
Bis dann. Tschüss. Wir sprachen mit Andreas Speit zu den Drohungen, die, man kann schon fast sagen, auf der Frankfurter Buchmesse gegen Andrea Röpke und gegen ihn aus dem faschistischen Milieu erhoben worden sind.
Das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Freiheit der Person, das ist natürlich eine große Diskussion, aber hier kam noch ein weiterer Erzählstrang, den Mirjana Mahn eingeführt hat, nämlich den Kampf gegen den Alltagsrassismus. Mirjana Mahn ist Stadtverordnete, sie ist direkt gewählt worden für die Grünen und sie ist Vorsitzende des Integrationsausschusses im Römer. Schon im Vorfeld der Buchmesse hatte sie Forderungen aufgestellt an die Gesellschaft und das klingt dann wie folgt.
Frankfurt ist die diverseste Stadt Deutschlands. Frankfurt ist meine Heimat. Frankfurt ist die Stadt, die eine schwarze Frau nicht nur ins Stadtparlament, sondern zur Ausschussvorsitzenden gewählt hat. Frankfurt ist die Stadt der Frankfurter Buchmesse. Heute Nachmittag oder wahrscheinlich, wenn ich dieses Video gepostet habe, gestern Nachmittag, war ich bei der Eröffnung genau dieser Buchmesse. Die Buchmesse, wo Philipp Stein, ein rechtsradikaler Verleger, ausstellen darf. So weit, so kacke. Jasmina Kunke, ebenfalls Gast bei der Frankfurter Buchmesse, eine schwarze Autorin, hat ihre Teilnahme aus Sicherheitsgründen abgesagt. Immerhin hat ja Steins Verein öffentlich zu ihrem Mord aufgerufen. Buchmessedirektor Jürgen Groß sagt als Reaktion darauf, dass wir nun mal Meinungen, die anders sind als unsere, aushalten müssen. Karin Schmidt, Vorsteherin des Börsenvereins, sagt, das ist nun mal ein Konflikt, mit dem wir leben müssen. Das bildet unsere Gesellschaft ab. Meinungsfreiheit und so. Nein, das müssen wir nicht. Auch für mich ist Meinungsfreiheit das höchste Gut. Es ist aber so, dass Rassismus, Antisemitismus und andere menschenverachtende Ideologien für mich nicht dazugehören. Die fallen für mich nicht unter Meinungsfreiheit. Genug ist genug. Und bitte, können wir damit aufhören, so zu tun, als wäre das jetzt ein neues Phänomen, eine neue Debatte? Das wird schon seit Jahren kritisiert an der Buchmesse. Neu ist es nicht. Was neu ist, ist, dass die Stimmen lauter werden. Was neu ist, ist, dass die Personen, denen diese Stimmen gehören, eine Plattform haben. Was neu ist, ist, dass Menschen sagen, bis hierhin und nicht weiter. Was neu ist, ist, dass es unglaublich unangenehm wird. Ich gehöre dazu. Ich bin eine der Menschen, die sagen, bis hierhin und nicht weiter. Wenn wir über Meinungsfreiheit sprechen, dann müssen wir darüber sprechen, warum die Meinungsfreiheit von einigen mehr Gewicht hat als die Meinungsfreiheit von anderen. Dann müssen wir darüber sprechen, warum Philipp, ich werde vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall geführt, Stein, eine Meinungsfreiheit hat, die wichtiger ist als die Sicherheit von Jasmina. Ich bin hingegangen, ich habe mich hingesetzt bei der Eröffnung und habe zugehört. Habe zugehört, habe gewartet, geduldig gewartet darauf, dass irgendjemand diesen Elefanten im Raum anspricht. Nichts. Es ist einfach nichts passiert. Niemand hat darüber gesprochen, dass es vielleicht schade ist, dass eine talentierte, junge, kluge, schwarze Autorin nicht an diesem Event teilnehmen kann. Es wurde von Meinungsfreiheit gesprochen. 2017 hatte die Buchmesse schon uns alle aufgefordert, uns mit den rechten Verlegern und VerlegerInnen auseinanderzusetzen. Das ist in Verletzung bei den einen und Angriffe von anderen geendet. Ich bin wütend. Ich bin scheiß wütend. Und ich bin traurig. Und vor allem bin ich müde. Ich bin müde, diese Diskussion zu führen. Ich bin müde, darüber zu sprechen, dass es hier nicht um einen Konflikt geht, mit dem wir leben müssen. Es geht hier um Rassismus. Rassismus ist kein Konflikt, mit dem wir leben müssen. Rassismus lähmt. Rassismus macht Angst. Rassismus macht krank. Rassismus zerstört. Und Rassismus tötet. Rassismus ist etwas, was mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, zu bekämpfen gehört. Rassismus ist in uns allen drin. Und Rassismus dominiert momentan die Buchmesse. Auch wenn die einen sagen, hey, es geht hier um einen kleinen Verleger. Meine Frage ist, würde die Buchmesse genauso reagieren, wenn es sich um einen, sagen wir mal, muslimischen Autoren handeln würde, der sich radikalisiert hat? Würde die Buchmesse auch die Meinungsfreiheit hochpreisen, wenn es um einen Verlag gäbe, der den Tod aller weißen Menschen fordern würde? Es wird immer dann von Toleranz und Brückenbauen gesprochen, wenn Menschen, die so aussehen wie ich, Scheiße fressen müssen. Aber nein, die Zeiten haben sich geändert, das machen wir nicht mehr mit. Das mache ich nicht mehr mit. Keine Toleranz den Intoleranten. Kein Dialog mit menschenverachtenden Ideologien. Schäm dich, Jürgen Groß. Schäm dich, Karin Schmidt. Schämt euch, Buchmesse Frankfurt. Und schämt euch alle, die ohne etwas zu sagen und ohne Widerstand diese Scheiße hier mitmachen. Packt euren Koffer, euren scheiß Rucksack voller Privilegien und verpisst euch einfach. Hanau war kein Einzelfall. Hanau war kein Einzelfall. Black Lives Matter.
Das rechte Verlage auf der Buchmesse ausstellen ist nicht neu und dass sie auch versuchen, ihre menschenverachtende Ideologie getarnt unter das Publikum zu bringen, ist auch nicht neu. Man hat darauf reagieren können, man hat es aber nicht getan. Und es gibt hier auch eine ganz klare Gegenbewegung. Hören wir mal rein.
Es ist nicht das erste Mal, dass diese Debatte geführt wird. 2018 gab es auf der Messe auch schon großen Protest gegen rechte Verlage. Da bildete sich beispielsweise die Gruppe Verlage gegen Rechts. Jetzt im Jahr 2021 könnte man meinen, die Verantwortlichen bei der Messe hätten nicht wirklich was aus der damaligen Debatte gelernt. Wieso wird den Rechten dieses Jahr wieder so viel Platz auf der Messe eingeräumt?
Ja, wir haben auch leider den Eindruck, dass die Buchmesse eigentlich gar nichts aus dem Debakel, ich glaube, das war 2017, gelernt hat. Also damals kam es ja rund um den Antaios Verlag von Boris Kubitschek und Ellen Kositzer, der inzwischen als rechtsextrem eingestuft ist, zu einem wahnsinnigen Schaulaufen der Neurechten, des extremrechten Szene. Also da waren sozusagen Nazis mit Doktortitel, lieferten sich ein Stelldichein mit Neonazis bis hin aus dem NSU-Umfeld. Also die feierten dort eine große Party. Und da haben wir auch schon, also wir und ganz viele andere linke und zivilgesellschaftliche Akteure wurden massiv bedrängt und bedroht. Also für alle nicht weißen Personen, für Schwarze und People of Color und Marginalisierte und halt Leute, die sich gegen rechts positionieren, war das eine richtig, richtig schwierige Messe. Und alle anderen konnten damals fordern, man müsse mit Rechten reden. Und unter diesem Diktum hat man ja im Prinzip neurechtes Gedankengut dann rund um diese Buchmesse 2017 auch salonfähig gemacht, während sich dann die Rechten ins Häuschen lachen konnten. Und seit 2017 ist ja wahnsinnig viel passiert. Die AfD ist zum zweiten Mal in den Bundestag eingezogen. Wir hatten 3 rechte Terrorakte mit mehreren Toten. Also wir hatten den Anwalt Lübcke, wir hatten Halle, wir hatten Hanau, wir hatten die Black Lives Matter-Proteste. Und die Buchmesse hat tatsächlich dieselben Antworten wie vor 4 Jahren. Das ist völlig absurd. Sie verschanzt sich hinter der Meinungsfreiheit und gibt jetzt so einem rechten Kleinstverlag einen ziemlich guten Platz in einer Ecke in Halle 3.1. Das ist direkt gegenüber des blauen Sofas, wo auch wahnsinnig viel Publikum vorbeikommt. Und da verteilen sie ihre Hefte, die, ich bin jetzt ein paar Mal auch schon da gewesen, habe mir auch Material mitgenommen, die sehen dann auf den ersten Blick auch noch ziemlich harmlos aus. Und damit bringen sie natürlich ihre Ideologien unters Volk. Auch dieses Jahr können sich die Rechten mal wieder nur ins Häuschen lachen. Und das ist überhaupt nicht hinnehmbar.
Sie waren ja jetzt schon vor Ort bei der Messe. Wie nehmen Sie denn die Stimmung bezüglich der Debatte und der Präsenz der rechten Verlage wahr?
Ja, wir reden wahnsinnig viel mit anderen Ausstellern natürlich, mit vielen der kleinen und linken und Independent-Verlage. Die sind alle nicht einverstanden mit der Haltung der Messeleitung. Wir haben selbst bei uns am Stand der Bildungsstätte Anne Frank Talks organisiert, wo wir uns dezidiert beschäftigen mit rechten Netzwerken, mit rechten Scheinintellektuellen. Da haben wir Autorinnen eingeladen, mit uns zu sprechen. Wir hatten zum Beispiel vorgestern einen Talk mit der Schriftstellerin Sascha Mariana Salzmann. Die sagte auch, sie sei völlig fassungslos, dass die Buchmesse keine Haltung und keine Ideen hat, mit dem Problem ordentlich umzugehen. Die meisten sind völlig fassungslos, dass die Rechten so einen Sahneplatz ergattern konnten. Viele fragen sich, warum stellt man sie nicht in eine Schmuddelecke ab? Warum warnt man nicht ordentlich vor ihnen? Warum stellen die Veranstalter nicht irgendwas auf die Beine, irgendeine Aktion? Warum jetzt, wo die Rechten nun mal schon mal da sind, das Kind ist in den Brunnen gefallen, warum laden sie nicht gezielt schwarze Menschen, schwarze Autorinnen, POC, jüdische, muslimische, queere Autorinnen ein und alle, die von Rechten bedroht sind, um ihnen eine Bühne zu geben? Aber bislang kam nichts. Aber wer weiß, da kann ja natürlich auch noch was kommen. Aber natürlich wird auch das Für und Wider der Boykottaktion diskutiert und ob das der richtige Weg ist.
Jasmina Kunke hat in ihrem Statement sehr ausführlich erklärt, warum sie der Messe fernbleiben möchte. Sie hat auch ihr Unverständnis darüber ausgedrückt, dass die Messe die Folgen für Betroffene scheinbar ignoriert und sich eher schützend vor die Rechten stellt. Wie sehen Sie das?
Ja, Jasmina Kunke wird vom Rechten bedroht. Sie erhält Morddrohungen. Sie ist schon mehrfach gedoxt worden. Also ihre Privatadresse wurde veröffentlicht. Sie musste mit ihrer Familie schon mehrfach umziehen. Sie ist in einer unerträglichen Lage im Prinzip und bekommt dann auch noch von der Messeleitung so ein mangelhaftes Sicherheitsgefühl vermittelt. Also da gehört schon eine Riesenportion Ignoranz von, ich sage jetzt mal so platt, mächtigen Menschen dazu, wenn man sich jetzt hier einfach hinter der Meinungsfreiheit verschanzt. Ein genauso hohes Gut könnte ja sein zu sagen, der freie freie Zugang von allen Autorinnen zum größten Lese- und Debattenfest, was die Buchmesse ja nun mal ist, das ist für uns das höchste Gut, das wollen wir absichern. Ja? Aber für Betroffene von rechter Gewalt, die ja ohnehin unterrepräsentiert sind in der mehrheitlich weißen Kulturszene, ist dieser Umgang ein Schlag ins Gesicht. Also ich verstehe die Empörung völlig.
Jasmina Kunkes Boykott wird in den Medien auch teilweise kritisiert. In einem Artikel der Taz heißt es beispielsweise, sie würde die dort gelebte Diversität verkleinern und ein Boykott sei damit der falsche Weg. Im Statement der Buchmesse heißt es auch, dass ihre Stimmen gegen Rassismus und ihr Eintreten für Diversität fehlen werden. Wie bewerten Sie das Mittel des Boykotts in so einer Situation?
Ja, das ist gar nicht so unkompliziert, finde ich auch. Also ich verstehe total den Impuls, zum Boykott dieser Messe aufzurufen. Es gibt ja auch schon einige prominente Autorinnen, die schon ihre Teilnahme abgesagt haben an der Messe. Aber es heißt natürlich auch, dass ihre Stimmen fehlen. Und die Messe, wie gesagt, mehrheitsdeutsche Veranstaltung, läuft einfach ungestört weiter. Und das ist ein Riesendilemma. Was ich aber total unproduktiv finde, ist jetzt diese Absolutheit, in die wir uns jetzt innerhalb der linken Bubble bei Twitter zerfleischen. Also, wer nicht boykottiert, ist gleich Nazis oder wer boykottiert, ist schuld daran, dass es die Diversität verkleinert. Also, ich finde, das verschiebt jetzt ja nun mal wirklich die Verhältnisse. Wir sind jetzt nicht schuld daran, dass Rechte auf der Messe sind. Ich würde sagen, lass uns doch irgendwie ein bisschen produktiver darüber sprechen. Also, es gibt unterschiedliche Strategien, seinen Protest auf der Messe oder fern der Messe zum Ausdruck zu bringen. Und es gibt auch ein paar wunderbare Beispiele, was da auf der Messe auch passieren kann. Ne? Also Caroline Kebekus hat gestern zum Beispiel auf dem blauen Sofa, also Schreck der Nazis, aus Kuhnfels Roman Schwarzes Herz vorgelesen. Wir machen am Stand der Bildungsstätte Anne Frank die ganze Zeit auf das Problem mit rechten Scheinintellektuellen aufmerksam. Und zahlreiche Autorinnen, die in ihren Lesungen auch darauf hinweisen. Wenn diese Stimmen nicht auf der Messe sind, dann geht dieses Fest einfach ungestört weiter. Also wie gesagt, man muss sich nichts vormachen, die Branche ist weiß und das Publikum trägt die Broschüren des Jungen Europa Verlags mit nach Hause. Es gibt keine Störung, keine Irritation, wenn diese Positionen fehlen und das kann nun keiner wollen.
Die Messe beruft sich auf die Publikations- und Meinungsfreiheit. Im Statement dazu heißt es, alle Verlage, die sich im Rahmen der Rechtsordnung bewegten, dürften in Frankfurt ausstellen. Auch wenn wir ihre Ansichten nicht teilen. Und weiter, dass Verlage oder Produkte zu verbieten in einem Rechtsstaat der Auftrag von Gerichten sei. Diese Aussagen werden vielfach kritisiert. Wie schätzen Sie denn das ein? Also zieht sich die Messe damit vielleicht aus der Verantwortung?
Also ich bin hier wahrlich keine Expertin, aber ich glaube schon, dass die Messe wesentlich mehr Handhabe hätte, als ne, sich einfach jetzt sozusagen dahinter zurückzuziehen. Sie könnten als Veranstalter schon sagen, wir schließen euch aus. Das ist unser Hausrecht. Was sie aber dann in Kauf nehmen müssten, soweit ich das verstanden habe, ist, dass der Verlag sofort dagegen klagen würde. Das wird eine ziemlich teure Angelegenheit und er würde sich vielleicht auch erfolgreich reinklagen. Das Ganze ist ja eine Branchenmesse, also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen im Prinzip alle Verlage im Börsenverein des deutschen Buchhandels sein, weil der eine Monopolstellung auf dem Markt hat. Und damit haben sie auch Messezugang. Und das ihnen sozusagen streitig zu machen, das ist halt schon für mich ein Eingriff sozusagen in die Branchenverordnung. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt ja keine Expertin. Aber man könnte ja schon diskutieren oder sagen, das müsste es ihnen wert sein, also auch den Streit in Kauf zu nehmen. Also es müsste ihnen wert sein, dass alle Autorinnen ungehindert Zugang zur Messe haben und sich dort sicher und willkommen fühlen. Und da müsste man im Zweifel vielleicht auch einen teuren Rechtsstreit in Kauf nehmen. Genau, das wäre jetzt meine Position dazu.
Was müsste sich bei der Buchmesse oder auch an anderen Stellen ändern, damit diese Problematik in den nächsten Jahren aufgelöst werden könnte?
Absolut ein Umdenken bei unseren Strategien. Also die Messeleitung ist aufgefordert zu prüfen, ob man sie nicht ausschließen kann. Wenn man feststellt, nein, man kann es nicht, dann muss klar sein, wir reden nicht mit Rechten, wir müssen uns irgendwas ausdenken, wir müssen sie in eine Schmuddelecke stellen, wir müssen Aktionen machen, wir müssen hörbar machen, dass sie in der Minderheit sind. Und da sind auch nicht nur kleine Aussteller wie die Bildungsstätte Anne Frank und irgendwelche Indie-Verlage aufgefordert. Da ist die gesamte Branche aufgefordert, klare Kante zu zeigen. Das vermisse ich auf dieser Messe mal wieder total. Ja, es gibt doch tausend Ideen. Man könnte doch einfach da was initiieren. Und das würde ich mir von den Veranstaltern definitiv wünschen fürs nächste Jahr. Weil auf unterschiedliche Weise, das wird dann nächstes Jahr ein anderer Akteur sein, aber das Problem geht ja nicht weg. Und der erste Schritt ist sicherlich, erstmal Betroffenen zuzuhören und nicht immer wieder die alte Leier von vorgestern anzustimmen, die auch damals schon nicht gepasst hat. Klar sein sollte, dass sich niemand mehr wegducken kann, erst recht nicht nach dem Mord an Lübcke, nach Halle und Hanau.
Wie geht eine offene Gesellschaft mit Menschen um, die die offene Gesellschaft offensichtlich ablehnen? Karl Popper, der Philosoph, hatte dieses Paradoxon bereits 1945 in seinem Buch »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« formuliert. Und er kommt zu dem Schluss, dass Leute, die den rationalen Diskurs verweigern oder intolerant sind gegenüber allem, was ihnen fremd erscheint und was sie als fremd ablehnen, dass man diesen begegnen kann mit Folgendem. Wir sollten daher im Namen der Toleranz das Recht für uns in Anspruch nehmen, die Unduldsamkeit nicht zu dulden. Wir sollten geltend machen, dass sich jede Bewegung, die die Intoleranz predigt, außerhalb des Gesetzes stellt, und wir sollten eine Aufforderung zur Intoleranz und Verfolgung als ebenso verbrecherisch behandeln wie eine Aufforderung zum Raub, zum Mord oder zur Wiedereinführung des Sklavenhandels. Ich denke, dass wir am Anfang einer Diskussion sind, die uns noch weit begleiten wird und die es wert ist, geführt zu werden.
Die Frankfurter Buchmesse in aller Munde und nicht zuletzt, nicht weil sie da ist, sondern vor allen Dingen spätestens seit heute unter einem ganz wesentlichen Aspekt, rechter Verlag auf der Frankfurter Buchmesse und Proteste dagegen. Was mir durch den Kopf schoss als allererstes war eigentlich, vor allem, ist das nicht vielleicht einfach der dritte Teil einer Geschichte, die man nennen könnte, die Frankfurter Buchmesse als PR-Plattform für die neue Rechte.
Ja, das ist es in gewisser Weise, wobei man natürlich mal ehrlicherweise dazu sagen muss, auf der Frankfurter, auch auf der Leipziger Buchmesse gibt es seit vielen Jahrzehnten rechte und rechtsextreme Verlage. Die sind dort präsent, bieten ihre Bücher an. Die entscheidende Frage ist also nicht, oder nicht nur, gibt es dort rechtsextreme Verlage, sondern wie wird von diesen Verlagen oder von einigen dieser Verlage in den letzten Jahren die Ökonomie der Aufmerksamkeit in sozialen Netzwerken und dann darüber hinaus natürlich auch in der großen Öffentlichkeit bespielt und erfolgreich auf die eigenen Mühlen gelenkt? Und das ist, glaube ich, das Phänomen, das wir zu beobachten haben. Nicht, dass es rechte Verlage gibt, ist das Neue, sondern dass die Reichweite von Deutungsangeboten und Kommunikationsangeboten aus diesem Milieu sich um ein Vielfaches professionalisiert und verändert hat, auch durch soziale Medien, aber vor allem auch dadurch, dass die eine neue Kommunikationsstrategie anwenden.
Wahrscheinlich haben nicht viele auf dem Schirm gehabt, wer tatsächlich sich hinter dem Jung Europa Verlag, denn das ist der Verlag, über den wir reden, steckt. Vielleicht machen wir es hier an dieser Stelle dann eben auch nochmal klar, weil vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer jetzt Bescheid wissen. Jung Europa Verlag, was verbirgt sich hinter diesem Titel?
Ja, Jung Europa ist ein Verlag, der sozusagen aus dem Universum der sogenannten neuen Rechten oder des rechtsintellektuellen Spektrums entstanden ist. Er wird geleitet von Philipp Stein, der an so eine Art informeller Multifunktionär in diesem rechten Milieu ist seit vielen, vielen Jahren. Und jetzt kann man sich diesen Verlag nochmal ansehen. Und die haben sich eben auf die Fahnen geschrieben. Zumindest war das in der Anfangszeit so, dass sie bestimmte Werke, die in der Ideengeschichte der europäischen Faschismen der Zwischenkriegszeit eine wichtige Rolle gespielt haben, dass sie die wieder zugänglich machen, dass sie die neu auflegen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass sie offenkundig die Rechte an den Werken oder einigen Werken von Alain de Benoist erworben haben. Und also zum Beispiel Kulturrevolution von Rechts, was wirklich ein Klassiker neurechter Theorie ist. Das ist in den 70er Jahren in der alten Bundesrepublik schon mal erschienen. Dafür haben sie offenkundig die Rechte erworben, haben jetzt nochmal andere Rechte erworben, bringen das neu raus. Also es ist völlig klar, wenn man sich mit dem Programm und dem politischen Oeuvre dieses Verlages beschäftigt, dass es sich dabei um einen rechtsextremen Theorieverlag handelt, der auch dann noch den einen oder anderen Roman rausbringt. Aber ich glaube, im Zentrum steht die Zugänglichmachung von theoretischen Werken der europäischen Faschismen.
Jetzt ist das nicht das erste Mal. Wir hatten es eingangs, dass auf den Buchmessen Rechte auftauchen. Im Vorgespräch hattest du gesagt, du bist seit vielen Jahren auf den Buchmessen und hast immer auch einen Fokus darauf gelegt, was ist denn hier so an rechten Verlagen, rechten Veröffentlichungen da und bist so ins esoterische Feld. Ich würde sagen, vor 4 Jahren gab es den großen Auftritt von Kubitschek und den Identitären, was so mit Gebrüll, man erinnert sich vermutlich, Gerangel, Geschubse und wirklich viel Aufmerksamkeit über die Bühne gegangen ist. Die sind schon immer da gewesen. Sie sind offenbar lauter geworden, haben mehr Aufmerksamkeit generieren können. Trotzdem steht über allem die Frage, worum geht es denen eigentlich auf so einer Buchmesse? Der Bücherstand hinten in der Ecke ist es ja irgendwie nicht, ne?
Nee, ich glaube, dass sie sehr wohl begriffen haben, dass eine Buchmesse, egal ob jetzt die in Frankfurt oder die in Leipzig, eine Plattform der strategischen Kommunikation in einem bestimmten gesellschaftlichen Sprechraum ist. Also diese Buchmesse führt ja Autorinnen und Autoren, Zeitungen, Fernsehen, Radio, Verlage sozusagen exemplarisch an einem Ort zusammen. Und es geht ja eben nicht nur um Bücher, sondern es geht immer ja auch um Lesungen, es geht um Autoren. Das ist ja Teil eines Betriebes, ja, Teil des Literaturbetriebes dieses Landes. Und natürlich bildet das auch immer den Stand des öffentlichen Diskurses ab. Und man könnte ja auch sagen, das, was wir auf der einen Seite auf der Straße bei Pegida gesehen haben, bei der ja auch einige der Protagonisten, über die wir gerade sprechen, den ein oder anderen Auftritt hatten, spiegelt sich dann eben auch in sowas wie der Buchmesse wieder. Also es gibt unterschiedliche gesellschaftliche Sprechräume, von denen dieses neurechte Milieu sagt, sie wollen dort vorkommen, sie wollen dort sich Gehör verschaffen. Und Gehör verschafft man sich natürlich nicht, indem man sozusagen in der hinterletzten Ecke seine Bücher an die Eingeweihten und die treuen Leser vergibt oder dafür Werbung macht, sondern indem man in irgendeiner Art und Weise dafür Sorge trägt, dass man eine maximal mögliche Öffentlichkeit erreicht. Und dazu greift man zum Mittel der Provokation, dazu greift man zum Mittel der Selbstinszenierung, dafür greift man zum Mittel der Ästhetisierung, der Selbstästhetisierung. Also alles, was drumherum um diese Buchmesse passiert, dient sozusagen der Schaffung von Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist ein immer knapper werdendes Gut im Zeitalter, in der nicht nur, aber eben auch einen Teil der hochkonzentrierten politischen, strategischen Kommunikation über ein Medium stattfindet, in dem man jetzt 270 Zeichen zur Verfügung hat, also Twitter, wo viel passiert, aber wo man natürlich auch um Aufmerksamkeit und um Reichweite und all das kämpft. Und ich glaube, bevor man sich jetzt den Details der Frage zuwendet, was ist dort wann, mit wem passiert und warum, kann man sich das nochmal klar machen, dass es ein Kampf um Aufmerksamkeit ist, weil am Ende geht es natürlich um die Frage, Bücher zu verkaufen oder zumindest einen Verlag bekannt zu machen.
Was schön greift in eine Aussage eines Per Leo. Der sagte im Interview, was jetzt passiert ist, durch die Äußerungen von Schriftstellerinnen, die auch gesagt haben, unter diesen Umständen an diesem Ort Neonazis zu haben, die vor der Bühne stehen mit ihrem Stand, an dem Interviews mit ihnen geführt werden sollen, werden sie nicht auf diese Messe gehen. Und die Diskussion, die darum entstanden ist, war jetzt in der Argumentation. Und jetzt haben die genau geschafft, was sie wollten. Jetzt sind die Rechten in allen Medien und haben quasi die PR geschenkt bekommen. Ich finde das eine merkwürdige Diskussion, die so eine Art Schuldumkehr an der Stelle vielleicht sogar vornimmt.
Das ist ja die eine Seite der Medaille. Also nochmal zur Erklärung. Per Leo hat vor mehreren Jahren ein sehr erfolgreiches Buch geschrieben, das hieß Mit Rechten reden, in dem er sozusagen so eine diskurstheoretische Untersuchung vorgelegt hat, die Frage stellte, wie denn die diskursive Auseinandersetzung mit der neuen Rechten laufen könnte. Und wenn ich mich richtig erinnere, war sein Plädoyer sozusagen eine Auseinandersetzung zu führen, die letztlich auf eine Form des Dialogs hinauslaufen würde. Und die Gegenargumentation zu sagen, dass natürlich das zur Verfügung stellen von gesellschaftlichen und diskursiven Plattformen für die neue Rechte immer auch ein Erfolg oder ein so etwas wie eine Aufwertung ihrer Inhalte und Argumente bedeutet. Das hat er beiseite gewischt oder nicht beiseite gewischt, aber nicht gelten lassen. Und jetzt im Fall der Auseinandersetzung um die Buchmesse hat er gestern vorgestern im Deutschlandfunk sozusagen zwei Argumente vorgebracht. Er sagt, einerseits würde sich jetzt das wiederholen, was wir 2017 im Kontext der Buchmesse erlebt haben, also diese tumulthafte oder spektakelhaften Vorgang, von dem es ja auch im Internet Bilder gibt. Und er macht dann eben den Vorschlag und sagt, na ja, wenn man sie ignoriert hätte, dann wäre es nicht dazu gekommen und es gäbe sozusagen diesen Aufmerksamkeitsmehrwert gäbe es dann nicht für diese Verlage. Das kann man so sehen, aber man kann es natürlich auch aus der Perspektive derjenigen sehen, die jetzt gesagt haben, sie treten auf der Buchmesse nicht auf. Und da sage ich nochmal, die entscheidende Frage ist ja vielleicht nicht, gibt es rechte Verlage auf der Buchmesse, ja oder nein, sondern wo befinden die sich? Und wenn das tatsächlich so ist, dass dieser Verlag eben unmittelbar neben dem großen Stand des ZDF ist, wo ja auch prominent Autorinnen und Autoren präsentiert werden, dann gibt es da natürlich schon eine Kommunikations- und Deutungsvorlage, von der ich zumindest nachvollziehen kann, dass Autorinnen und Autoren sagen, also in diesem Kontext möchten sie nicht sich wiederfinden. Ob das dann den gewünschten Effekt hat, also bei der Buchmessenleitung beispielsweise, darüber muss jetzt diskutiert werden.
Und innerhalb dieser Diskussion gibt es eine Argumentation, die, glaube ich, ganz interessant und wichtig ist zu betrachten. Die sagt nämlich, dass das Meinungsfreiheitsaspekt ist. Und zwar nach dem Motto, diese dort ausgestellten Bücher der Verlage oder die Produkte der Verlage, das Programm der Verlage, das ist nicht verfassungswidrig. Es gibt keinen Straftatbestand und also ist es im Grunde genommen durch die Meinungsfreiheit gedeckt und muss dann dort auch seinen Platz haben können, so im Sinne des demokratischen Diskurses. Das scheint mir so eine Art Totschlagargument zu sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil zum Teil weiß ich schon, was Sie meinen. Auf der anderen Seite geht es ja um sehr viel mehr, und das haben wir ja gerade im Gespräch schon gehabt, als um das Buch, was auf dem Tisch des Verlages liegt.
Ich glaube, es gibt da drin so zwei Sachen. Das eine ist ja, also die Buchmessenleitung zieht sich darauf zurück zu sagen, ja, es gibt diesen Mechanismus mit der strafrechtlichen Relevanz. Das ist natürlich Unsinn, ja. Also natürlich kann eine Buchmesse, unterliegt der Vertragsfreiheit, ist durchaus in der Lage, Stellung zu beziehen, auch deutlicher Stellung zu beziehen, als so einen lapidaren Satz sich in die Erklärung zu beschreiben, dass man eben gegen Extremismus sei oder dass man für eine offene Gesellschaft sei. Ich meine, man muss die Dinge beim Namen nennen und sagen, das ist ein rechtsextremer Verlag und dieser rechtsextreme Verlag, der hat auch einen bestimmten Kontext, das kann man alles wissen. Man kann sich damit befassen. Es gibt auch Leute, die sich seit vielen Jahren damit befasst haben und auch immer wieder darauf hingewiesen haben, aus der Wissenschaft, aus dem journalistischen Bereich. Also es ist jetzt nicht so, dass die Buchmesse, das ist ja auch kein kleiner Player. So, und jetzt könnte man ja das auch umdrehen und sagen, warum lässt es die Buchmesse nicht darauf ankommen, zu sagen, wir akkreditieren diesen Verlag eben nicht? Und wenn der Verlag dann sagt, wir klagen dagegen, dann muss man sehen, was das ergibt. Kann ja auch sein, man verliert ein solches Gerichtsverfahren. Aber dann führt man die Auseinandersetzung auf einer anderen Ebene, nämlich auf der Ebene zu sagen, es mag ja sein, dass dieser Verlag Bücher rausbringt, die mit dem Strafrecht gar nichts zu tun haben. Das ist zweifelsohne so. Aber das bedeutet doch nicht, ich bin für alles offen, in Klammern nicht ganz dicht. Ne? So. Und es gibt sozusagen Meinungsfreiheit, das ist auch ein hohes Gut, aber es gibt eben auch Grenzen der Meinungsfreiheit. Und es gibt so etwas wie ein, kann man ja auch nachlesen, wozu sich der Börsenverein des deutschen Buchhandels und die Messe bekennen, nämlich zu solch schönen Werten wie Weltoffenheit und ähnlichen Dingen. Und dann muss es auch so etwas wie eine Bereitschaft zur Konfliktivität geben. Also Werte, für die ich nur bereit bin einzustehen, wenn ich sie mir auf ein weißes Papier drucken kann, ist das eine. Das andere ist, sie tatsächlich in einer konfliktiven Situationen zu vertreten und zu sagen, ja, wir stehen dazu, solche Verlage wollen wir auf der Buchmesse nicht haben. So. Und diese Auseinandersetzung ist man offenkundig nicht bereit zu führen. Und das ist umso erstaunlicher, als das Jahr 2017 bei der schon angesprochenen Buchmesse in Frankfurt der Chef der Buchmesse Boos ja live und in Farbe erleben konnte, was es bedeutet, wenn dieses neurechte Milieu sich sozusagen mediengerecht in Szene setzt. Ich will nochmal daran erinnern, das war ja der Tag, an dem Björn Höcke zu Besuch kam und mit Björn Höcke und Götz Kubitschek dann eine Gruppe von etwa 50, vielleicht auch 80 Leuten über die Buchmesse zog, wie in so einem Triumphzug und die gesamte Medienaufmerksamkeit auf sich zog und dann diese Form der Auseinandersetzung sich entspannen. Also auch daraus hätte ja die Buchmesse lernen können oder vielleicht überlegen können, wie geht man damit um, dass es ein Milieu gibt, das Verlage betreibt, die sich nicht damit begnügen, Bücher zu drucken und auszustellen und zur Debatte zu stellen, sondern die Selbstinszenierung gezielt suchen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Ja, und im Grunde genommen das Milieu befeuern oder zum Teil die Protagonisten in Personalunion stellen, die wiederum Autorinnen und Autoren anderer Verlage, die auf der Messe ausstellen, im Zweifel auch bedrohen oder verleumden oder so. Das ist ja auch etwas, was scheinbar gelingt zu ignorieren.
Ja, heute ist ja dieser Ausschnitt aus dem Podcast vom Jungen Europa Verlag öffentlich geworden. Das Fachmagazin Der Rechte Rand hat das sozusagen mundgerecht zurechtgeschnitten und auch ins Internet gestellt, wo Philipp Stein und Volker Zierke, einer der Autoren von Jung Europa, darüber scherzen, was man denn mit Andreas Speit, einem sehr bekannten Hamburger Journalisten, der im Themenfeld Rechtsextremismus seit mehreren Jahrzehnten arbeitet und recherchiert, genauso wie mit Andrea Röpke, gleiche Qualifikation oder gleiche Profession, Journalistin, unter anderem für die Taz in Hamburg, was man denn mit denen mal machen könnte, natürlich, das ist nicht strafrechtlich relevant, weil es in einer ironischen Tonlage vorgetragen ist. Aber es ist nun mal so, dass Gewaltfantasien in der extremen Rechten ganz oft im Gewand der Ironie, des vermeintlichen Scherzes, des Spaßes, der Übertreibung und so weiter daherkommen. Das ändert aber nichts daran, dass sie eine eindeutige Feindmarkierung darstellen. Ich kann nichts Ironisches daran erkennen, wenn sich zwei rechtsextreme Autoren darüber unterhalten, dass man einem anderen Autor mal die Haare schneiden sollte, um ihm dann im Anschluss ein Gesichtstattoo zu verpassen.
Das ist aber nicht die einzige Fragestellung. Es geht natürlich auch weiter. Was passiert denn nicht nur mit Verlagen, die rechte Intoleranz verbreiten, sondern auch religiöse Intoleranz oder sexuelle Intoleranz oder andere Formen von Ausgrenzung praktizieren möchten und tun? Wie geht man mit solchen Meinungen um? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen und an dem Diskurs muss sich die gesamte Gesellschaft, glaube ich, messen lassen, damit es nicht zu weiteren Gewalttaten kommt, die wir auch in der Vergangenheit schon erlebt haben und die wir als Gesellschaft einfach nicht dulden können. Jemand, der die offene Gesellschaft ausnutzt, um sie in ihrem Kern zu zerstören, stellt sich wirklich außerhalb dieser Gesellschaft.
Es folgen weitere Fragen. Wenn demokratiefeindliche oder menschenfeindliche Ideen keinen Platz auf der Buchmesse bekommen, müssen dann nicht auch einige religiöse Publikationen unter die Lupe genommen werden? Denn es gibt auch andere Ideen, die zündeln können, die empfängliche Menschen zu Gewalttaten motivieren können. Das ist kein Plädoyer für »alles ist erlaubt«. Aber Verbote und Boykotte nützen leider häufig denen, die gemeint waren, und treffen die Falschen. Und so gehen in diesen Tagen all die klugen und auf eine gute und faire Zukunft gerichteten Ideen und Publikationen unter, die sich gerade das erste Mal seit Beginn der Pandemie ein größeres Publikum erschließen könnten.